Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ärzte, Krankenkassen und Krankenhäuser wollen nach dem Skandal um die Vergabe von Spenderorganen Vertrauen zurückgewinnen. Auf einem Treffen in Berlin beschlossen sie heute verstärkte Kontrollen. Außerdem sollen die Kriterien für die umstrittene Schnellvergabe von Organen klarer gefasst werden. Anlass waren Manipulationen an zwei Unikliniken und die Kritik an den sogenannten beschleunigten Vergabeverfahren.
Auch bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation in Essen merken die Mitarbeiter, die Verunsicherung in der Bevölkerung ist nach dem Organspendeskandal größer geworden.
Es melden sich viele Menschen, die fragen, ist das wirklich so oder ist das System unsicher? Und so wie es in unseren Möglichkeiten steht, sagen wir, sie dürfen in das System vertrauen.
Ende Juli war bekannt geworden, dass in Göttingen und Regensburg ein Arzt Patientendaten fälschte, die Organe selbst vermittelte. Auch die häufige Vergabepraxis, das sogenannte beschleunigte Verfahren, geriet in die Kritik. Denn in den vergangenen Jahren wurden immer mehr Organe transplantiert, ohne dass die Warteliste zum Zug kam. 2011 war es jedes vierte Herz, jede dritte Leber. Bei einem Krisentreffen erklärten Ärzte, Kliniken und Krankenkassen, die Organspende und Vermittlung in Zukunft transparenter zu gestalten. Intensivere Kontrollen sollen Missbrauch verhindern, Prüfberichte in Zukunft veröffentlicht werden und ein Mehraugenprinzip mit unabhängigen Medizinern Manipulationen verhindern. Eine staatliche Kontrollbehörde lehnten die Teilnehmer der Runde allerdings ab.
Wir sind der festen Überzeugung, auch aus der Erfahrung, die wir gehabt haben, dass in dieser Fragestellung die Politik alleine ja keinen eigenen Sachverstand hat, auch Behörden keinen eigenen Sachverstand haben. Man kommt nicht ohne die Mitarbeit mit den Transplantationsmedizinern aus, weil es hier um medizinisch-wissenschaftliche Fragestellungen geht.
Patientenorganisationen fordern dagegen rechtsstaatliche Prinzipien nach dem Organspendeskandal.
Wir brauchen eine zentrale Behörde und es muss möglich sein, dass der Bundestag ein direktes Zugriffsrecht hat, wenn es auch um Weiterentwicklung in ethischen Fragen geht.
Einig sind sich alle Beteiligten und auch der Bundesgesundheitsminister Bahr in puncto härtere Strafen. Bei schwerem Fehlverhalten sollen Ärzte ihre Zulassung verlieren. Die Details sollen Ende August besprochen werden.
Mehr zum Thema haben wir auf tagesschau.de zusammengefasst, unter anderem Fragen und Antworten, die insbesondere denen weiterhelfen, die zur Organspende bereit sind. Gesetzliche Krankenkassen und Ärzte sind uneins über die künftigen Honorare. Die Kassen wollen nach Angaben ihres Spitzenverbandes GKV die Vergütung für die 130.000 niedergelassenen Mediziner um insgesamt etwa 2,2 Milliarden Euro senken. Die Kassenärzte fordern dagegen für die bevorstehenden Verhandlungen eine Erhöhung der Honorare um 3,5 Milliarden Euro. Die Rentenpläne von Bundesarbeitsministerin von der Leyen stoßen weiter auf breiten Widerstand. Opposition und Sozialverbände kritisieren das Konzept als wirkungslos. FDP und Arbeitgeberverbände finden das Vorhaben zu teuer. Die Ministerin hatte ihr überarbeitetes Rentenkonzept gegen Altersarmut gestern vorgelegt. Kernstück ist eine Zuschussrente für Geringverdiener, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Im Gegenzug soll der Beitragssatz zur Rentenversicherung gesenkt werden.
Den meisten Ruheständlern in Deutschland geht es gut. Altersarmut ist noch ein Randproblem. Es mehren sich allerdings beunruhigende Faktoren. Immer weniger Beitragszahler, immer mehr Geringverdiener, immer längere Lücken im Arbeitsleben.
Das Rentenniveau sinkt, das heißt gerade die Geringverdiener, die ein Leben lang fleißig eingezahlt haben, aber vor allem auch Frauen, die Kinder erzogen haben und deshalb ein kleines Einkommen haben, die stellen dann nach 35 Jahren Einzahlen in die Rentenkasse fest, es hat sich alles nicht gelohnt, ich lande in der Sozialhilfe.
Wer 30 Beitragsjahre auf dem Konto hat, soll daher Anspruch auf eine Zuschussrente haben. Allerdings muss zusätzlich privat vorgesorgt werden. Kindererziehung oder Pflege werden besonders stark berücksichtigt. Das helfe vor allem Frauen. Niedrigrenten können so auf maximal 850 Euro aufgestockt werden. Sozialverbände und die Opposition glauben allerdings, dass die Hürden zu hoch sind.
Tatsache ist, dass die wenigsten Betroffenen, die wenigsten, die in Zukunft von Altersarmut betroffen sein werden, von diesem Paket profitieren.
Langzeitarbeitslose fallen vor allen Dingen raus, aber auch zum Beispiel Erwerbsminderungsrentner.
Der Koalitionspartner FDP stößt sich daran, dass mit demselben Gesetz auch die Rentenbeiträge gesenkt werden sollen.
Ich bin sehr unglücklich, dass die Ministerin das miteinander verbunden hat. Denn die Pflicht zur Absenkung der Beiträge, die haben wir bereits gesetzlich verankert. Alles andere ist neu und sollte auch in Ruhe abgewogen und diskutiert werden.
Die Ministerin will ihren Gesetzentwurf Ende August vom Kabinett beschließen lassen. Das FDP-geführte Wirtschaftsministerium hat aber schon Einspruch eingelegt.
Die Blockade ist in den Augen der FDP gerechtfertigt, kommt für die Regierung insgesamt aber zur Unzeit. Bis zur Bundestagswahl im nächsten Jahr ist es schließlich nicht mehr weit. Da möchte man der Opposition eigentlich möglichst wenig Angriffsfläche bieten, vor allem in der Sozialpolitik.
Nachdem Nordrhein-Westfalen mutmaßlich weitere Steuer-CDs gekauft hat, ermittelt die Staatsanwaltschaft Bochum wegen Steuerhinterziehung. Medienberichten zufolge sind auf den CDs Daten über deutsche Bürger gespeichert, die ihr Geld am Fiskus vorbei in die Schweiz geschafft haben, darunter Kundendaten der Großbank UBS. Die Behörden machten dazu keine Angaben. Das Bundesfinanzministerium kritisierte den angeblichen Datenkauf. Libyen erlebt den ersten friedlichen Machtwechsel seiner jüngeren Geschichte. Rund ein Jahr nach dem Sturz des ehemaligen Machthabers Gaddafi legten die 200 Abgeordneten der Nationalversammlung in Tripolis ihren Amtseid ab. Der Nationale Übergangsrat löste sich auf. Die Machtübergabe gilt als eine wichtige Etappe bei der Demokratisierung des nordafrikanischen Landes.
Machtübergabe steht auf der Wand, unter der genau diese stattfindet. Die bisherige Übergangsregierung gibt den Stab weiter an das erste frei gewählte Parlament Libyens. Das hat nun 30 Tage Zeit für die Regierungsbildung. Und die könnte schwierig werden. Denn die Mehrheit der Abgeordneten gehört keiner Partei an. Bei den Wahlen Anfang Juli schafften es überraschend viele Liberale ins Parlament. Sie waren unter Mahmoud Djibril angetreten, dem Ministerpräsidenten der Übergangszeit. Der studierte Ökonom konnte die Parteien der Muslimbrüder und die erzkonservativen Salafisten hinter sich lassen. Auf dem Platz der Märtyrer in Tripolis feierten die Menschen bis in den Morgen den wichtigen Schritt hin zu einem demokratischen Staat. Dies ist der beste Tag in meinem Leben. Wir feiern das freie Libyen. Und das hier auf dem Platz der Märtyrer. Doch über alle Bürger wird die neue Regierung zunächst nicht bestimmen können. Denn noch herrschen in einigen Landesteilen schwer bewaffnete Milizen. Die Vereinten Nationen warnen davor, dass Hunderttausende von Blindgängern die Bevölkerung bedrohen und funktionsfähige Waffen in falsche Hände gelangen könnten. Auch Infrastruktur und Wirtschaft müssen in vielen Teilen des Landes neu aufgebaut werden. Ausländische Investoren stehen schon bereit. Was bislang fehlte, war eine verlässliche Regierung.
Der ehemalige syrische Gesundheitsminister Halki ist zum neuen Ministerpräsidenten ernannt worden. Er ersetzt den bisherigen Regierungschef Hejab, der zu den Aufständischen übergelaufen war. Präsident Assads Protokollchef bestritt unterdessen Meldungen, wonach er sich der Opposition angeschlossen habe. Im Kampf um die Wirtschaftsmetropole Aleppo haben Regierungstruppen die Aufständischen aus einem strategisch wichtigen Bezirk verdrängt. Beide Konfliktparteien sowie Beobachter sehen in dem Ausgang der Gefechte eine Vorentscheidung im Syrien-Konflikt. Angesichts der Lage in Mali schlägt das Kinderhilfswerk UNICEF Alarm. 175.000 Kinder seien von schwerer akuter Mangelernährung bedroht. Die Warnung kommt vor dem Hintergrund eines Besuchs von Bundesentwicklungsminister Niebel. In der Hauptstadt Bamako hat er heute mit Vertretern der Übergangsregierung gesprochen. Mali liegt in Westafrika. Der Norden ist in der Hand von radikal-islamischen Gruppen und Tuareg-Rebellen. Dem Land droht eine Spaltung.
Weil die Bundeswehr nicht nach Mali fliegen wollte, charterte der Entwicklungsminister eine kleine Propellermaschine der UN. Die Lage in Mali ist fragil. Vor 2,5 Monaten hatten wütende Bürger den Präsidentenpalast gestürmt. Heute bietet die Hauptstadt Bamako ein friedlicheres Bild, aber die Übergangsregierung steht unter Druck. Auch der deutsche Minister fordert entschiedenes Handeln.
Die neue Übergangsregierung der nationalen Einheit muss zügig ins Amt berufen werden. Und dann muss unmittelbar eine sogenannte Roadmap, ein Zeitplan aufgestellt werden mit klar erkennbaren und nachvollziehbaren Zwischenzielen, wie man die verfassungsgemäße Ordnung wiederherstellen will.
Hunderttausende Malier leben in Flüchtlingslagern wie hier im benachbarten Burkina Faso. Das Vordringen radikaler Islamisten erschwert auch die Arbeit christlicher deutscher Hilfsorganisationen in Mali.
Bisher war das Verhältnis zwischen Christen und Islam sehr gut in Mali. Wir haben dort seit vielen Jahren ein erfolgreiches Projekt zur Arbeit in Koranschulen und das ist ernsthaft gefährdet.
Dass radikale Islamisten den Norden Malis beherrschen und abspalten wollen, beunruhigt die westafrikanische Wirtschaftsunion ECOWAS. Notfalls müsse man militärisch eingreifen. ECOWAS fürchtet, dass die Unruhen weitere Länder erfassen. Hungernot und Elend befördern den internationalen Terrorismus und Islamismus. Besser als Militärintervention sei deswegen internationale Hilfe geeignet, die kritische Lage zu stabilisieren. Diesen Appell hat der deutsche Entwicklungsminister auf seiner Westafrika-Reise immer wieder gehört.
Nach nur wenigen Stunden hat die chinesische Justiz den Mordprozess gegen Gu Kailai heute beendet. Der Frau des ehemaligen Politbüro-Mitgliedes Bo Xilai wird vorgeworfen, einen britischen Geschäftsmann umgebracht zu haben. Durch den Mordfall waren illegale Geschäfte sowie Korruption und Machtmissbrauch von Mitgliedern der Kommunistischen Partei bekannt geworden.
Massives Polizeiaufgebot, Öffentlichkeit unerwünscht. Lediglich zwei britische Diplomaten dürfen ins Gericht. Es ist ein kurzer Prozess. Die Verhandlung dauert nur 7 Stunden. Gu Kailai soll zusammen mit einem Gehilfen den britischen Geschäftsmann Neil Heywood ermordet haben. Heywood war ein enger Freund von Gu und ihrem Mann Bo Xilai. Er hat angeblich für die Familie illegal Geld ins Ausland geschafft. Dabei sei es zum Streit gekommen. Gu soll den Briten in ein Hotel gelockt und dort vergiftet haben. Bei der Anhörung bestreitet sie die Vorwürfe nicht. Die vom Staat gestellten Anwälte machen mildernde Umstände geltend. Gu sei nicht voll zurechnungsfähig gewesen. Heywood habe sie und ihren Sohn bedroht. Welche Rolle Gus Mann, Bo Xilai, dabei spielt, bleibt unklar. Er steht nicht vor Gericht. Bo war aussichtsreicher Kandidat für einen Sitz im Ständigen Ausschuss des Politbüros. Jetzt ermittelt die Kommission für Parteidisziplin gegen ihn. Seine politische Karriere beendet. Seiner Frau Gu bleibt das Todesurteil möglicherweise erspart, aber eine lange Haftstrafe gilt als sicher.
Der Skandal kommt der Kommunistischen Partei höchst ungelegen. Im Herbst findet hier der Machtwechsel statt. Da sind Diskussionen um Verbrechen, dubiose Geldgeschäfte und Korruption unerwünscht. Die Parteielite möchte lieber ungestört hinter verschlossenen Türen darüber entscheiden, wer hier künftig die Macht besitzt.
Die USA beteiligen sich 37 Jahre nach Ende des Vietnamkrieges erstmals direkt an der Beseitigung von Umweltschäden, die durch das Entlaubungsmittel Agent Orange verursacht wurden. Die amerikanischen Streitkräfte hatten in den 60er und 70er Jahren Millionen Liter der giftigen Chemikalie über Wäldern und Feldern versprüht. In den betroffenen Gebieten gibt es heute eine erhöhte Anzahl an Krebserkrankungen und mehr behinderte Kinder.
Die ehemalige US-Airbase Da Nang in Zentralvietnam. Hier beseitigen Amerikaner und Vietnamesen zum ersten Mal gemeinsam das Dioxingift Agent Orange. Extrem hohe Temperaturen sollen die Dioxinmoleküle zerstören. Das entsprechende Verfahren ist neu. Zunächst sollen in Da Nang 73.000 Kubikmeter Erde abgetragen und gereinigt werden. Die USA haben im Vietnamkrieg 70 Millionen Liter Agent Orange eingesetzt, um Wälder zu entlauben. Ziel, die geheimen Pfade der Guerillakämpfer sollten aus der Luft besser zu erkennen sein. Die Folge des hochgiftigen Dioxineinsatzes, 50.000 verkrüppelte Menschen allein in Vietnam. Auch heute noch in der dritten Nachkriegsgeneration. Im Tu Du Krankenhaus in Ho Chi Minh Stadt werden Embryonen mit Fehlbildungen aufbewahrt. Deren Eltern sind mit Agent Orange in Kontakt gekommen. Eine direkte Entschädigung der lebenden Betroffenen durch die USA hat es bislang nicht gegeben. Nach den Worten von US-Botschafter David Scheer ist das Dioxin eine schmerzliche Erinnerung an die Vergangenheit. Das Da Nang-Projekt sei ein Zeichen für eine hoffnungsvolle gemeinsame Zukunft von Vietnam und den USA.
In Russland sollen Mitglieder einer umstrittenen islamischen Sekte, unter ihnen auch Kinder, jahrelang in einem unterirdischen Bunkersystem gelebt haben. Polizei und Geheimdienst hatten das Gelände in der Wolgastadt Kasan bereits vor einer Woche wegen Terrorverdachts gestürmt. Dabei entdeckten sie Gänge und Kammern, in denen die mindestens 70 Sektenmitglieder ohne Sonnenlicht, Strom und Heizung gelebt haben sollen. Von den 27 Kindern wurden jetzt 11 vorübergehend in Heimen untergebracht. Das Gelände soll nun geräumt werden. Die deutschen Kanuten paddeln bei den Olympischen Spielen in Großbritannien auf der Erfolgswelle. Mit Gold für Tina Dietze und Franziska Weber im Zweierkajak und Gold für das Duo Kretschmer-Kuschela im Zweierkanadier. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 10. August.
Das Hochdruckgebiet über dem westlichen Europa verlagert sich langsam weiter ostwärts und bringt uns morgen im Westen und Südwesten, am Wochenende dann verbreitet freundliches Wetter und steigende Temperaturen. In der Nacht gibt es am ehesten an den Küsten und in der Nähe der Alpen noch vereinzelt Schauer, sonst ist es meist trocken, zum Teil klart es auch auf. Morgen sind im Westen und Südwesten meist nur lockere Wolken unterwegs, häufig zeigt sich die Sonne. Im Norden und der Osthälfte gibt es neben Sonne auch dichte Wolken, hier und da kann es mal regnen. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nordsee ab und zu frisch. Die Tiefstwerte in der Nacht 14 Grad an den Küsten, 7 Grad in der Eifel. Morgen steigen die Temperaturen auf 16 Grad im Harz und 26 Grad im Breisgau. Am Samstag wird es überwiegend freundlich, im Südwesten auch längere Zeit sonnig. Im Osten sind vereinzelt Schauer möglich. Am Sonntag im ganzen Land viel Sonnenschein und trocken. Montag in der Nordosthälfte meist sonnig, sonst auch mal wolkig und örtlich Schauer oder Gewitter.
Wir sind wieder für Sie da mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr und Tom Buro. Wir berichten, wie die Organvergabe in den Niederlanden funktioniert und zeigen Künstler, die in der Elbe Musik machen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.